Deutschlandfunk. Der Tag.
Es ist der Tag nach der Landtagswahl in Thüringen und es ist kompliziert, so kompliziert wie befürchtet. Ministerpräsident Bodo Ramelow und seine Linkspartei sind die Wahlsieger, Rot-Rot-Grün ist aber trotzdem abgewählt. Jetzt braucht er entweder die FDP oder eher wahrscheinlich die CDU, um zu regieren.
Die Dreierkoalition galt vor 5 Jahren als undenkbar. Und deswegen sage ich, offenkundig haben wir einen Politikstil in Thüringen entwickelt, auf den ich finde, man in Thüringen auch stolz sein kann, dass man in komplizierten Situationen es auch schafft, neue Wege zu gehen.
Sagt Ramelow. Aber was sagt der Thüringer CDU-Chef Mike Moring?
Ich kann mir keine Situation vorstellen, dass die abgewählte Landesregierung von Rot-Rot-Grün durch die Unterstützung der CDU in eine neue Regierungsverantwortung gehoben wird. Das glaube ich, das schließt sich aus und würde meine Partei auch zerreißen.
Und dennoch sendet Moring Signale der Zusammenarbeit. Der andere große Wahlsieger, die AfD, und deren Bundessprecher Alexander Gauland feixen schon.
Herr Moring hat jetzt von Frau Kamm-Karrenbauer erbeten, dass er mit Herrn Ramelow Gespräche führen kann. Da kann man nur sagen, das ist eine gute Idee, damit die CDU endgültig untergeht.
Also viel Sprengstoff für die CDU, wo die Attacken auf die Parteivorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer immer offener gefahren werden. Sie selbst setzt sich öffentlich zur Wehr und fordert ihre Herausforderer heraus.
Und wer immer meint, die Frage müsse jetzt in diesem Herbst entschieden werden, der hat auf dem Bundesparteitag dazu die Gelegenheit.
Also viel zu bereden in Berlin und in Thüringen in der Tag im Deutschlandfunk an diesem 28.10.2019. Ich bin Philipp May. Hi. Henry Bernhard.
Ah, da höre ich was.
Ja,
hallo.
Hallöchen. Na, ich höre dich schon die ganze Zeit.
Ah ja, ich habe vor etwa 30 Sekunden meinen Kommentar fertig gemacht.
Ah,
ich habe jetzt also Zeit.
Fantastisch. Sehr gut.
Ist auch gut, dass der Adrenalinspiegel bleibt, dass ich nicht auf die Idee komme, mich irgendwie hinzusetzen oder so. Also so im übertragenen Sinne.
Es sind lange Tage für dich gerade, nehme ich mal an. Wie lange ging es gestern?
Heute Nacht nur bis 2:30 und heute Morgen dann wieder ab 6:30.
Stimmt, 6:30, da habe ich dich gehört.
Ja.
Ja. Naja, so ist das.
Ne? Ja, irgendwas muss man ja machen.
Ja.
Das, so rumsitzen ist auch blöd.
Tja. Und dann können wir direkt jetzt hier weitermachen.
Ah, warte mal, mein Handy macht gerade Bim, ich muss es noch stumm machen.
Dann mach's mal aus, das besser ist das.
Okay, bin wieder da.
Okay, Frage an dich, womit sollen wir anfangen? Mit der AfD gleich, dann haben wir sie weg.
Können wir machen, ja.
23,4%. Ergebnis mehr als verdoppelt, also im Vergleich zur letzten Landtagswahl zumindest. Würdest du sagen, trotz oder wegen Björn Höcke?
Es gilt beides immer bei der AfD in Thüringen. Er hat Anhänger, die ihn wirklich wie eine Führerfigur vergöttern. Man sieht die immer auf den Demonstrationen, ihn anhimmeln. Er kann auch sehr gut Leute mobilisieren. Also Wahlveranstaltungen mit Björn Höcke sind immer ein Renner. Da sind immer viele Leute da. Aber es gibt auch viele AfD-Wähler, die ihn nicht mögen, die ihn für zu rechtsradikal halten, die Partei aber dennoch wählen. Und das ist natürlich auch bedenklich, weil Björn Höcke ja schon relativ, also nicht relativ, er hat eine eindeutige rechtsextreme Gesinnung und die verheimlicht er auch nicht. Und dennoch sind die Leute bereit, ihn zu wählen.
Tja, du hast das dennoch auch gerade schon gesagt, wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Ein Viertel der Menschen in Thüringen, also zumindest die, die zur Wahl gegangen sind, haben in vollem Bewusstsein eine Partei mit ihrem Spitzenkandidaten gewählt, den man gerichtlich festgestellt als Faschisten bezeichnen darf. Blöde Frage, habe ich auch ähnlich schon in Sachsen und Brandenburg gefragt. Was ist da los?
Warum die so gewählt werden? Wenn man sich die Zahlen anschaut, die von soziologischen Untersuchungen der letzten 20 Jahre, es gibt den Thüringen-Monitor, glaube ich, seit 19 Jahren, da wird immer wieder nach politischen Einstellungen der Thüringer gefragt. Immer wieder ist festgestellt worden, dass etwa ein Viertel der Thüringer, also 20-25%, ein geschlossenes rechtsextremes Weltbild haben.
Also ist es kein Protest?
Bei vielen ist es kein Protest, nein. Ich würde das nicht auf alle anwenden, aber es gibt eine Menge Leute mit geschlossenem rechtsextremem Weltbild, die haben früher entweder gar nicht gewählt oder sie haben die anderen Parteien gewählt, weil es das Angebot nicht gab. Die NPD war ihnen möglicherweise zu rechts oder auch hat ihnen zu braun gerochen und bei der AfD gibt es jetzt diesen demokratischen Anstrich in Thüringen und deshalb ist sie wählbar geworden für diese Leute. Die waren immer da und es wurde auch immer vor ihnen gewarnt, aber es wollte irgendwann auch keiner mehr hören.
Mhm. Glaubst du, das Wählerpotenzial ist noch größer als diese 24% knapp?
Untersuchungen zeigen, dass die AfD ziemlich am Ende ihres Potenzials angelangt ist. Ja. Wenn man sich das anschaut, andere Parteien, die CDU, die SPD ganz extrem, die Grünen auch, haben enormes Potenzial nach oben, wo sich Wähler vorstellen können, sie zu wählen. Bei der AfD sind das nur noch ganz wenige Prozentpunkte mehr. Also sie hat zumindest zum derzeitigen Zeitpunkt ihr Potenzial ausgeschöpft. Mhm.
Was mich ja immer ein wenig wundert, um es mal wertneutral zu formulieren. Die AfD zieht, selbst bei den Jungen ist sie die stärkste Kraft. Es sind nur die Alten, die im Prinzip dafür sorgen, dass die AfD dann am Ende nicht die Stärksten werden im Landtag. Ganz im Gegensatz zu den Grünen zum Beispiel. Warum gehen all diese Debatten zum Beispiel im Klimawandel an Thüringen vorbei?
Thüringen ist sehr ländlich geprägt und die Grünen sind zumindest im Osten ein rein großstädtisches Phänomen. Thüringen hat faktisch keine Großstadt. Grünenwähler gibt es in nennenswerter Anzahl nur in Jena, Weimar und Erfurt. Mhm. Auf dem flachen Land wird jemand, der für die Grünen Werbung macht, angeschaut wie ein Alien. Das ist eine völlig absurde Vorstellung für einen Landbewohner in Thüringen, die Grünen zu wählen.
Ein Narrativ hat gestern den Wahlabend beherrscht. Insbesondere von der CDU wurde es in jeder Wortmeldung mehr oder weniger geäußert, aber auch in Fernsehbeiträgen war das ganz viel. Erstmals bei einer Landtagswahl, im Prinzip seit Gründung der Bundesrepublik, hat die politische Mitte keine Mehrheit bekommen. Also haben die Bürger in Thüringen gestern mehrheitlich die Extreme gewählt. Würdest du das auch so unterschreiben, dieses Narrativ?
Das würde ich in dieser Ausprägung nicht unterschreiben, weil man AfD und Linke nicht gleich als Extreme ansehen kann. Mhm. Die AfD in Thüringen ist unter Björn Höcke definitiv eine Partei unter einem rechtsextremen Führer und eine zumindest rechtspopulistisch-völkische Partei. Die Linke in Thüringen ist eine in weiten Teilen angepasste, pragmatische, in Teilen sogar sozialdemokratisch angehauchte Partei, gerade wenn man Bodo Ramelow nun als Spitzenfigur, als Ministerpräsidenten sich anschaut. Also natürlich gibt es noch die Programme, in dem von Überwindung der derzeitigen Gesellschaft die Rede ist. Es gibt auch die Leute, die dafür stehen. Aber das ist nicht die Mehrheit, würde ich sagen. Mhm. Also zu sagen, dass die CDU nun zwischen den Extremen zerrieben wird, wäre für mich das falsche Narrativ.
Mhm. Kolchosen sind nicht eingeführt worden in den letzten 5 Jahren. Aber dennoch, was war denn das Linkeste aus deiner Sicht, was diese Partei bzw. diese Regierung in den letzten 5 Jahren gemacht hat? Kann man das überhaupt so sagen? War das dezidiert linke Politik?
Das Linkeste, das ist eine gute Frage, weil die Linken eigentlich im Großen und Ganzen eine sehr pragmatische Politik gemacht haben. Sie haben das Land verwaltet und haben ab und zu Farbtupfer gesetzt. Also zum Beispiel gibt es einen erhöhten Mindestlohn für Landesaufträge. Das haben sie gemacht. Sie haben sich um Langzeitarbeitslose gekümmert. Nicht besonders erfolgreich, muss man da auch sagen. Sie haben eine große Kreisgebietsreform versucht, mit der sie krachend gescheitert sind. Also große Leuchttürme linker Politik kann man in Thüringen nicht besichtigen.
Gibt es denn noch diese antidemokratischen, revisionistischen Züge bei der Linkspartei? Siehst du die noch?
Es gibt sie, ja. Also ich denke jetzt zum Beispiel an eine Abgeordnete, die jetzt allerdings nicht mehr Teil des neuen Landtags ist, weil sie eben auch keinen Listenplatz bekommen hat, von der erzählt wurde, dass sie jetzt den 70. Jahrestag der Gründung der DDR gefeiert haben soll mit alten Genossen. Die andere Vorstellung hat von einem Land, die aber dennoch jetzt die letzten 5 Jahre auch immer Bodo Ramelows Politik mitgetragen hat. Also die Linken sind da sehr pragmatisch und sehen natürlich auch, dass sie hier in eine Mitte der Gesellschaft gekommen sind mit dieser Koalition in den letzten 5 Jahren, mit der SPD und den Grünen, was sie sich vorher nicht vorstellen haben können. Und dass jetzt überhaupt auch nur darüber nachgedacht wird, irgendetwas mit der CDU gemeinsam zu machen, zeigt natürlich auch, welchen Weg die Linke da auch gegangen ist.
Okay, das heißt, du hast es schon gesagt, dieses Narrativ, erstmals haben die Bürger mehrheitlich Extreme gewählt und hat die Mitte keine Mehrheit bekommen. Das würdest du so nicht unterschreiben. Was wäre denn dein Narrativ für diese Landtagswahl?
Ich glaube, die Wahl zeigt die Zerrissenheit und die Gespaltenheit des Landes. Und wir haben ja schon bei den Wahlen vorher in Brandenburg und auch in Sachsen gesehen, dass es am Ende immer zur großen Auseinandersetzung gekommen ist zwischen dem Amtsinhaber und der AfD. Das war einmal ein CDU-Ministerpräsident, einmal ein SPD-Ministerpräsident und in diesem Fall jetzt ein linker Ministerpräsident. Alle anderen Parteien haben mächtig federn lassen müssen dabei, weil die beiden großen Gestalten, sozusagen jeweils der Ministerpräsident und auf der anderen Seite dann die AfD, sehr viele Wähler angezogen haben, Aufmerksamkeit angezogen haben und auch sehr viele Nichtwähler angezogen haben. Das ist sowohl bei der AfD als auch im eingeschränkten Maße bei den Linken der Fall. Und dieses Phänomen haben wir jetzt in Thüringen auch gehabt.
Das heißt, das ist die Lage in den nächsten Jahren. Auf der einen Seite steht die AfD und auf der anderen Seite sammeln sich alle Gegner der AfD und scharen sich dann hinter dem stärksten Kandidaten der übrigen Parteien.
Ich denke, die AfD wird uns erhalten bleiben. Also die sind gekommen, um zu bleiben. Natürlich hat sich keine Partei hat in den letzten Jahrzehnten ist mit derartigem Erfolg in alle Landtage und in den Bundestag und ins Europäische Parlament eingerückt. Das ist eine massive Kraft, die da ist und mit der man sich auseinandersetzen muss. Ja, ich denke, sie bleiben und es wird eine alltägliche Auseinandersetzung bleiben.
Wie wird diese Auseinandersetzung aussehen? So wie sie jetzt aussieht? Es ist ja immer eine gewisse Hilflosigkeit bei allen dabei.
Ja, also auch nach 5 Jahren AfD im Landtag ist man immer noch nicht so richtig sicher bei all den Parteien, wie sie damit umgehen sollen. Und man merkt ja jetzt auch bei der CDU kommen ja jetzt auch wieder Leute, die die Fühler ausstrecken und sagen, man könnte ja vielleicht doch irgendwie mit der AfD umgehen. Ich denke, es sollte einen demokratischen Konsens geben, wie man mit der AfD umgeht. Und dabei darf man natürlich nie vergessen, sich aber wiederum auch mit den Wählern auseinanderzusetzen, ja, und die Wähler nicht mit der Partei gleichzusetzen.
Das heißt, wie sind die Wähler?
Die Wähler sind teilweise verfestigt und überzeugt von dem, was die AfD macht, aber es gibt auch einen guten Anteil, um die 30-40%, die protestieren wollen, die vielleicht nur einiges gut finden, was die AfD macht und die man möglicherweise mit einer anderen Politik auch wieder zurückbekommen kann.
Die meisten, wenn wir uns die Wählerwanderung anschauen, dann wird ja eindeutig, dass dann doch die Wählerwanderung von den übrigen Parteien hin zur AfD bei der CDU am größten ist. Das heißt, die verlieren am meisten an die AfD. Was würde denn jetzt passieren, wenn die CDU mit der Linkspartei koaliert?
Es könnte die CDU auch zerreißen. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Aber es sind ja auch noch Modelle möglich unterhalb einer Koalition. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die CDU in eine Koalition geht mit den Linken. Das ist für sie nicht machbar. Aber ich glaube, aus Verantwortung für das Land wäre es möglich, dass man miteinander redet, dass man irgendeine Variante der Duldung findet, um Neuwahlen zu verhindern und um Thüringen regierbar und auch gestaltbar zu belassen.
Mike Moring scheint ja gewillt zu sein, zumindest zu reden. Glaubst du, er springt am Ende über seinen Schatten? An ihm wird es nicht liegen wahrscheinlich am Ende, oder?
An ihm wird es nicht liegen. Er hat sich gestern Abend gewunden. Ich habe ihm mehrfach die gleiche Frage gestellt. Ich glaube, er hat mir 5 verschiedene Varianten einer Antwort gegeben. Ich kann mal eine vorstellen und dann kann man mal drüber reden, was das dann wirklich bedeutet.
Ja, spiel mal ein.
Gestern gab es einen deutlichen Einschnitt im politischen System in Deutschland. Und da muss man jetzt klug sein und nicht einfach sich in die Büsche schlagen. Die CDU in Thüringen ist bereit für Verantwortung, wie auch immer die aussehen kann und sollte. Wir müssen das in Ruhe besprechen. Wir haben ja auch einen Wählerauftrag bekommen von knapp 1/4 aller. Und ich glaube nicht, dass die Verantwortung heißt, dass wir zulassen können, dass die abgewählte Ramelow-Regierung einfach im Amt sitzen bleibt und geschäftsführend weitermacht. Sondern es braucht stabile Verhältnisse. Und wir werden dafür auch unser Wort machen, unseren Beitrag leisten. Und deswegen muss man bereit sein, nach diesem Wahlergebnis auch Gespräche zu führen.
Ja, das war Mike Moring heute Morgen im Morgenmagazin von ARD und ZDF. Gleichzeitig hat er aber auch gesagt, natürlich wird es keine Koalition mit den Linken geben, wie wir immer versprochen haben. Also er versucht da gerade die Quadratur des Kreises. Natürlich sind das auch Testballons, die er aufsteigen lässt, um zu gucken, wie reagieren die Leute, wie reagieren seine Parteifreunde. Er ist natürlich auch unter Druck in Berlin. Die ganze Parteiführung in Berlin ist natürlich auch aufgescheucht. Annegret Kramp-Karrenbauer steht ohnehin gerade unsicher da. Sie müssen sich nach rechts abgrenzen, sie müssen sich nach links abgrenzen. Das ist eine enorm schwierige Position und dazwischen muss sich Mike Moring bewegen, der natürlich auch noch dafür verantwortlich ist oder mitverantwortlich gemacht wird, dass die CDU ein Drittel ihrer Wähler verloren hat. Also er könnte natürlich auch den Parteivorsitz verlieren dabei. Also das sind gerade enorm schwierige politische Machtspiele, die da gespielt werden. Dann kommen alle möglichen Leute natürlich jetzt aus der Deckung. Die einen sagen, wie zum Beispiel der ehemalige Thüringer Ministerpräsident Bernhard Vogel, man muss mit den Linken reden, aber keinesfalls eine Koalition anstreben. Andere alte politische Feinde von ihm in der Partei, die sehr lange ruhig waren, erinnern ihn jetzt daran, dass es doch einen Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit Linken und AfD gäbe. Wieder andere, sein stellvertretender Fraktionsvorsitzender im Landtag, sagt, er würde doch ganz gern mit der AfD und der FDP ein Experiment wagen. Also er ist von allen Seiten gerade unter Beschuss und muss da versuchen, irgendwie stehen zu bleiben.
Mhm. Vielen Dank, Henry Bernhard, unser Landeskorrespondent in Thüringen. Dann werde ich jetzt mal weiterziehen nach Berlin und Frank Kapellan fragen, wie er dort die Wahlnachlese verfolgt hat aus dem Hauptstadtstudio.
Okay.
Danke. Du kannst, musst jetzt deinen Kommentar wahrscheinlich noch einsprechen, nehme ich mal an.
Ja. Ne?
Alles klar. Na dann, frohes Schaffen.
Okay, gut. Tschüss. Dank dir. Ciao.
Hallo Frank.
Sind wir schon dabei?
Weil ich direkt dich begrüße. Ja, irgendwie dachte ich, ne? Du bist da, können wir direkt anfangen zu sprechen. Ja. Hast du ja die Wahlnachlese der Parteien angeschaut, der CDU. Warst du bei der CDU?
Ich habe es mir angeschaut, ja. Kramp-Karrenbauer gerade.
Und Mike Moring.
Ja.
Ich hatte das Gefühl, dass so die Rolle des Sündenbocks klar vergeben war. Mehr war nicht drin bei diesem Gewurstel der Mutterpartei in Berlin. Alle Schuld trägt Berlin. Mike Moring hatte jetzt nicht so viel Schuld zu tragen.
Ja, interessanterweise wird das ja allerdings auch von der CDU-Vorsitzenden selber gesagt, von Annegret Kramp-Karrenbauer. Die meinte nämlich, wir sind nicht durchgedrungen mit dem, was wir hier Gutes tun für die Leute in der Großen Koalition in Berlin. Und vor allen Dingen haben wir uns zu sehr mit uns selbst beschäftigt. Das hat sie ganz offen kritisiert. Viele interne Streitereien, die es da geben würde. Da hat sie natürlich zuerst einmal auf die SPD verwiesen und die Suche nach einem Nachfolgerduo für Andrea Nahles, also die Parteivorsitzenden-Suche, die war mit sich selbst beschäftigt, aber sie hat dann selber eingeräumt, auch wir reden zu sehr über die Führungsfrage, über mich persönlich. Darum ging es, das fand ich bemerkenswert und da hat es ordentlich Zoff gegeben heute Morgen bei der Union.
Mhm. Was war da heute los im Konrad-Adenauer-Haus, auch hinter den Kulissen? Du hast es ja schon angedeutet.
Ja, das war vor allen Dingen der Juso. Das war vor allen Dingen der junge Union-Vorsitzende.
Die Parteien sind einfach zu sehr, zu ähnlich geworden.
Ja, mit Kevin Kühnert hatte ich heute auch zu tun, mit dem Juso-Vorsitzenden. Es war Tilman Kuban, der Vorsitzende der jungen Union, der, das hat dann Annegret Kramp-Karrenbauer selbst bestätigt, im Parteivorstand heute Morgen gewissermaßen die Führungsfrage gestellt hat und ihren Führungsanspruch in Zweifel gezogen hat. Sie steht ja erheblich in der Kritik und nach diesem Wahldesaster in Thüringen sicherlich noch einmal mehr. Und da ging es dann um die Frage der Kanzlerkandidatur. Und über die soll ja erst bei der Union Ende 2020 entschieden werden. Kramp-Karrenbauer hat heute noch einmal betont, bei diesem Zeitplan solle es auch bleiben. Aber wer das anders sehen würde, der müsste sich jetzt zu Wort melden auf dem Parteitag im Herbst. Da könnte man das ja zum Thema machen. Sie übernehme aber die Verantwortung. Sie hat nochmal darauf hingewiesen, das sei eine schwierige Situation. Parteivorsitz und die Kanzlerschaft zu trennen, das sei nie ihre Idee gewesen. Das kann man auch als Spitze gegen Angela Merkel verstehen. Aber nun ist es mal so und da müssten sich alle am Riemen reißen, so habe ich das verstanden. Und da seien eben auch die Kritiker gefragt. Aber das zeigt, dieses Wahlergebnis in Thüringen hat für einige Unruhe in der Union gesorgt. Und es geht ja nicht zuletzt um die Frage, soll man vielleicht doch mal versuchen, eine Koalition mit der Linkspartei auf den Weg zu bringen.
Da kommen wir gleich noch zu. Das ist ja die nächste Zerreißprobe für die Union. Bleiben wir noch ein bisschen bei AKK, wo wir jetzt gerade damit angefangen haben. Also, sie hat genug von den Heckenschützen, die es ja in Hülle und Fülle gibt, ganz offensichtlich in ihrer eigenen Partei. Und holt den Kampf jetzt auf offene Bühne? Oder wie muss man das verstehen?
Ja, sie fordert ihre Kritiker heraus, Farbe zu bekennen, wirklich, so wie du das sagst, also nicht von hinten durch die Brust oder aus dem stillen Kämmerlein gegen sie zu schießen, sondern dann auch wirklich zu sagen, was ihnen nicht passt. Und sie hat darauf verwiesen, jeder habe ja, da hat sie ja auch recht, die Möglichkeit gehabt, als Nachfolgerin, als Nachfolger von Angela Merkel in den Ring zu steigen. Und die, die jetzt unzufrieden mit ihr sind, die sollen sich entweder zurückhalten oder ganz klar offen sie herausfordern.
Mhm. Wer steht denn überhaupt noch zu ihr?
Ja, das ist eine gute Frage. Die Kritik in der Union ist schon enorm. Ich denke mal, es gab auch einiges Unverständnis darüber, wie sie ihren jüngsten Vorstoß in Syrien eingefädelt hat, dass man den Koalitionspartner, die Sozialdemokraten, da verprellt hat. Da haben viele doch gesagt, das war im Grunde unnötig, das so zu machen. Und man braucht ja jetzt gerade eigentlich Ruhe in der Koalition. Es gibt genügend Unruhe auf Seiten der SPD. Da ist ja die ganz große Frage, ob die nicht mit einem neuen Vorsitzenden-Duo, sollte es denn Norbert Walter-Borjans und Saskia Esken heißen, ob die da nicht rausgehen werden aus der Großen Koalition. Und da ist es eben nicht an der Zeit, die SPD so zu verprellen, wie es getan wurde.
Hm. Glaubst du auch, dass die GroKo tatsächlich vor dem Aussteht, wenn Borjans bzw. Walter Borjans und Saskia Esken gewinnen?
Ja, so klar ist das nicht. Saskia Esken allerdings habe ich in den Regionalkonferenzen auch immer wieder so erlebt, dass sie gesagt hat, wir müssen raus aus der GroKo. Und wenn ich mir die Bilanz angucke und wenn ich mir angucke, was wir mit der Union noch erreichen können, dann empfehle ich eigentlich, diese Koalition zu beenden. Von daher finde ich das schon ein wenig scheinheilig, wenn jetzt so getan wird, als habe sie das nicht so gesagt. Sie hat das sicherlich zugespitzt, auch im Rahmen dieser Konferenzen, um da Stimmen zu gewinnen. Walter Borjans dagegen hat sich da immer zurückhaltender geäußert. Und das haben wir heute Morgen auch im Deutschlandfunk erleben können, als die beiden zugeschaltet waren. Und da hieß es dann auf einmal, naja, wir schauen uns erst einmal an, was man inhaltlich noch mit der Union auf den Weg bringen kann. Und beide haben schon in der vergangenen Woche, also als die Abstimmung noch lief, im Rahmen eines Pressegespräches ein Papier auf den Tisch gelegt und haben gesagt, dieses Papier, das ist die Grundlage für, so wörtlich, für Koalitionsverhandlungen für neue Verhandlungen mit der Union über einen neuen Koalitionsvertrag. Und da werden Bedingungen gestellt, wo ich zweifle, dass die von der Union zu erfüllen sein werden. Und wenn wir dann wieder auf Thüringen schauen und das, was da jetzt in Bewegung gebracht worden ist, da hört man zum Beispiel heute von der Union, wir dürfen keinerlei Kompromisse mehr machen in Sachen Grundrente. Da werden wir nicht auf die Sozialdemokraten zugehen. Das ist von vielen so gesagt worden. Und das wiederum ist ja genau für viele Genossen die Gretchenfrage. Also bekommt man das jetzt endlich hin? Und das ist sicherlich so ein Symbol. Also wenn man sich jetzt nicht mal auf die Grundrente wird verständigen können, bevor es dann an die offizielle Halbzeitbilanz geht, dann kann ich mir schwerlich vorstellen, dass man gerade, wenn Walter Borjans Esken gewinnen sollten, dass man dann wirklich noch in der Koalition bleiben könnte.
Klingt irgendwie unrealistisch, beziehungsweise so, als wenn da schon mal die Straße raus aus der GroKo geteert werden würde.
Ja, und zumal beide angekündigt haben, auch jetzt im Rahmen der Stichwahl schon Gespräche mit der Union führen zu wollen. Dahinter steckt natürlich, dass wir das Ergebnis, das Endergebnis bei den Sozialdemokraten dann Ende November, am 30. November, glaube ich, soll es verkündet werden, dann erst erfahren. Und eine Woche später, da haben wir den SPD-Parteitag, wo die Halbzeitbilanz gezogen werden soll und wo die Delegierten dann darüber abstimmen und entscheiden sollen, ob man in der Großen Koalition bleibt. Da ist also nicht viel Zeit dazwischen. Und da wollen die beiden jetzt schon mal vorfühlen, was geht noch, was können wir an neuen Projekten mit der Union noch umsetzen, um dann innerhalb dieser 8 Tage noch eine Empfehlung pro oder contra GroKo aussprechen zu können.
Mhm. So, kommen wir nochmal zurück zur Union. Du hast es gerade eben schon gesagt. Jetzt haben wir die Situation in Thüringen, wo die Entscheidung ansteht, ob die CDU sich dazu entschließt, irgendwie mit der Linkspartei zusammenzuarbeiten, um irgendwie eine Regierung zu stellen, beziehungsweise überhaupt eine Regierung möglich zu machen. Gegen einen CDU-Parteitagsbeschluss. Wie realistisch ist das?
Ja, es wurde heute von Annegret Kramp-Karrenbauer noch einmal betont, dass dieser Parteitagsbeschluss steht, dass man sich daran halten werde und sich auch gefälligst, so konnte man das zwischen den Zeilen lesen, so habe ich es jedenfalls verstanden, dass sich gefälligst auch Mike Moring daran zu halten habe. Trotzdem kommt da ein bisschen Bewegung rein. Also man stellt ja jetzt fest, dass die politische Mitte keine Mehrheit mehr hat und es vor allen Dingen keine Mehrheit auch mehr gibt gegen die AfD. Und da sind natürlich neue Konstellationen gefragt. Und so verständlich das ja ist, dass man sagt, wir wollten diese Regierung in Thüringen eigentlich ablösen und können jetzt nicht mit einem Bodo Ramelow zusammenarbeiten. Aber irgendwie muss Thüringen regiert werden und man kommt ja da durch die Zersplitterung auch des Parteiensystems immer mehr in die Gefahr, dass Länder nicht mehr regierbar sind. Und da war es ja zum Beispiel auch Daniel Günther, der Ministerpräsident der Christdemokraten in Schleswig-Holstein, der schon lange gesagt hat, angesichts dieser unklaren Mehrheitsverhältnisse, müsste man mal umdenken. Und das geht dann zumindest in die Richtung, ob man nicht eine Minderheitsregierung von Bodo Ramelow mit unterstützen könnte. Und dazu zumindest hat sich jetzt Mike Moring das Okay holen können, auch der Führung der Bundespartei hier in Berlin, dass er nun Gespräche mit dem Ministerpräsidenten in Thüringen führen wird.
Ist das jetzt quasi die Zerreißprobe für die CDU, die SPD schon mit der Entscheidung pro GroKo hinter sich gebracht hat sozusagen?
Ja, das ist sicherlich eine Zerreißprobe. Die haben die Sozialdemokraten ja auch hinter sich bringen müssen, was Konstellationen, was Kooperationen, was Koalitionen zusammen mit der Linkspartei angeht. Und vor dieser Frage stehen nun auch die Christdemokraten. Wie halten wir es mit der Linken? Und ich glaube, ebenso auch wie die Freien Demokraten wird man jetzt nicht partout sagen können, mit denen arbeiten wir überhaupt nicht zusammen. Meiner Ansicht nach wird es erstmal in Richtung Minderheitsregierung gehen, aber da werden sicherlich irgendwann auch Dämme brechen. Diesen Versuch gab es ja beispielsweise auch in Brandenburg, wo Ingo Senftleben auch für eine Koalition mit der Linkspartei plädiert hat. Also da merkt man schon, da erodiert was auch in der Bundespartei. Da kommt etwas in Bewegung und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass dann in absehbarer Zeit auch solche Koalitionen möglicherweise denkbar sein werden mit zwischen CDU und Linkspartei.
Mehr oder weniger die gleiche Prognose hat Henry Bernhardt in Thüringen auch gerade abgegeben. Keine Koalition, aber eine Duldung der Linkspartei durch die CDU. Vielen Dank, Frank.
Ja, hau rein. Ciao.
Alles wankt mal wieder innenpolitisch. Alles steht auf der Kippe. Aber hier machen wir erst einmal Schluss. Wenn Sie Anregungen haben, schreiben Sie an dertag@deutschlandfunk.de. Ich bin Philipp May. Bis bald und tschüss.